SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Gerd Nettekofen.
Ja, schönen guten Tag, Herr Atassi. Freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind, Herr Nettekofen. Sie sind Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krebshilfe. Und die wird in knapp zwei Wochen, am 25. September, wenn man es ganz genau nimmt, 50 Jahre alt. Also da jährt sich der Gründungstermin durch Dr. Mildred Scheel. Das ist Ihre Gründerin. Steigt die Aufregung bei Ihnen persönlich?
Ja, die Aufregung steigt natürlich, aber es ist natürlich auch ein schönes Jahr für uns, zurückzublicken auf 50 Jahre, weil ohne das jetzt, was wir vielleicht in der Sendung alles besprechen werden, vorwegnehmen zu wollen, die Krebshilfe tatsächlich schon eine ganz bedeutende Rolle eingenommen hat in dieser Zeit und hat sowohl die Krebsmedizin als auch die Krebsforschung schon sehr vorangebracht, ja.
Da gibt es sehr, sehr viele Aspekte, die wir heute ansprechen werden. Sie sind ja in der ganzen Bandbreite im Grunde der Hilfe tätig, von der direkten Hilfe für Betroffene über die Forschungsförderung, über die Information. Sie sind selber fast die ganze Zeit dabei gewesen. 1974 gegründet die Deutsche Krebshilfe und der Herr Nettekofen 1978 dazugekommen. Also Sie haben im Grunde Ihr berufliches Leben dieser Organisation gewidmet. Was bedeutet denn dieses Jubiläum jetzt für Sie ganz persönlich?
Ja, das ist, Herr Atassi, sowas ist schon sehr ungewöhnlich. Das ist mir natürlich auch sehr bewusst. Aber ich hatte was ganz anderes vor und ich hatte Mildred Scheel sehr früh kennengelernt. Ich habe bei der Deutschen Krebshilfe den Zivildienst absolviert und war aber sofort dabei. Die Organisation war noch sehr, sehr klein. Sie war überhaupt nicht organisiert, weil Mildred Scheel sich an die Front gestellt hat und hat Spenden eingeworben für die Krebsbekämpfung. Und das hat funktioniert, aber dahinter steckte natürlich überhaupt noch keine gut funktionierende Organisation. Ich hatte schon einen kaufmännischen Hintergrund und sie hat mich dann tatsächlich auch einfach machen lassen. Und ich war von Anfang an auch in die ganzen Prozesse. Sie hat ja sofort auch Experten, Mediziner, Wissenschaftler an ihre Seite gezogen, Gremien organisiert, installiert und da war ich mit dabei und das hat mich einfach gefesselt. Und als der Zivildienst rum war, hat Mildred Scheel mich tatsächlich auch nicht mehr laufen lassen. Ich habe mir das sehr gut überlegt, aber ich habe diese Entscheidung bis heute natürlich nicht bereut, weil wir, glaube ich, wirklich was eigentlich schon ganz Beeindruckendes daraus gemacht haben.
Sie sind ja gelernter Kaufmann, oder?
Ja, ich bin gelernter Kaufmann.
Vielleicht ganz kurz zur Person Mildred Scheel. Mildred Scheel, das ist eine Ärztin und die Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel gewesen und die hat die Deutsche Krebshilfe gegründet. Sie sind jetzt als Zivi, darf ich jetzt mal sagen, dahin gekommen. Wie viele Menschen waren denn damals bei der Krebshilfe 1978, als Sie da angefangen haben?
Ja, wir waren
ein kleiner Verein.
Wir waren vielleicht, das waren vielleicht insgesamt 10 Mitarbeitende. Das war ein kleiner Verein. Sie hat damals, das ist ein bisschen schon aus dem Nähkästchen heraus, sie hat sich auch gar nicht getraut, Mitarbeiter fest zu engagieren. Sie hat sich damals, war Bonn noch Bundeshauptstadt und viele sind natürlich in den Ministerien auch leitende Köpfe früh ausgeschieden und die hat sie an ihre Seite geholt und hatte damit natürlich schon auch ein ganz gutes Fundament in ihrer Geschäftsstelle. Ob das jetzt Menschen waren, Experten waren, die sich im Rechnungswesen auskannten, die gut formulieren konnten, die auch Anträge schon auch durchsehen konnten und auch bewerten konnten, was da so drinsteht, was die Mediziner und Wissenschaftler von uns wollten. Und so hat das Ganze angefangen. Aber es war natürlich überhaupt noch nicht gut organisiert und strukturiert.
Was ich sehe, Mildred Scheel hat in ihrem Leben schon auch eine Rolle gespielt, hat sie beeinflusst im gewissen Sinne. Welche Positionen, wir sprechen auch gleich noch mehr über die Frau, welche Positionen haben Sie denn alles inne gehabt jetzt bei der Deutschen Krebshilfe über diesen ganzen Verlauf, wenn ich jetzt mal zähle? Also 74, 78, 46 Jahre sind Sie da.
Ja, in der Tat, ich kannte sie gut und hatte auch wirklich von Anfang an ein wunderbares Verhältnis mit ihr. Und sie hat mir tatsächlich freie Hand gelassen. Ich bin von Anfang an vor allen Dingen in den damals noch ganz, ganz jungen Beiräten, medizinischer Beirat, wissenschaftlicher Beirat, an jeder Sitzung habe ich teilgenommen. Das hat mir imponiert, das mit hochrangigen Medizinern, Wissenschaftlern da zusammenzusitzen. Dieses Vertrauen hat sie mir geschenkt und ich bin dann in der Tat auch so, was Sie jetzt schon so ein bisschen angedeutet haben, ich bin war für die Förderprogramme von Anfang an in der Deutschen Krebshilfe auch zuständig, bin dann nach längerer Zeit, da war aber Mildred Scheel auch leider schon verstorben, dann auch zum Geschäftsführer berufen worden, damals noch in einer etwas anderen Struktur der Krebshilfe. Wir waren damals noch ein Verein, sind heute in eine Stiftung umgewandelt vor 10 Jahren. Und mit der Umwandlung in die Stiftung mussten wir auch uns überlegen, weil die Krebshilfe schon sehr groß geworden war, dass wir einen hauptamtlichen Vorstand auch installieren, was auch notwendig und wichtig war und eine gute Entscheidung war. Und bin dann zum Vorstandsvorsitzenden bestellt worden.
Helfen, forschen, informieren. Das ist das Motto, mit dem die Deutsche Krebshilfe seit inzwischen 50 Jahren als gemeinnützige Organisation arbeitet. Herr Nettekofen, wie füllen Sie bei der Deutschen Krebshilfe dieses Motto mit Leben?
Ja, dieses Motto leitet uns ja schon seit Jahrzehnten. Also die Deutsche Krebshilfe, das war Mildred Scheel auch von Anfang an wichtig. Und so stand es auch in unserer allerersten Satzung drin, dass wir uns mit der Bekämpfung der die Krebskrankheiten angehen wollen. Und zwar in all ihren Facetten und auf allen Gebieten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Spektrum. Und das kann man, glaube ich, auch gut unter diesem Motto auch einordnen. Wenn ich jetzt nur mal ein paar Beispiele nenne, helfen, na, das war auch ein wichtiges Anliegen von Anfang an der Deutschen Krebshilfe, dass wir deutlich machen, wir sind für die Patienten da. Wir sind, alle unsere Aktivitäten sind auf die Verbesserung der Versorgung krebskranker Menschen ausgerichtet. Aber wir haben von Anfang an auch einen Informations- und Beratungsdienst in unserer Geschäftsstelle installiert gehabt, an den sich Betroffene und auch Familienangehörige wenden können mit ihren vielen Fragen, die sie haben, wenn eine Krebserkrankung plötzlich diagnostiziert wird. Mhm. Wir helfen aber auch zum Beispiel durch unseren Härtefonds.
Genau, steigen wir da vielleicht mal ein. Das sind 5 Millionen Euro pro Jahr, Herr Nettekofen, ja. Härtefonds. Der geht direkt an in finanzielle Not geratene krebskranke Menschen. Ja. Wie komme ich denn an solches Geld von Ihnen, wenn ich krebskrank bin?
Ja, der Härtefonds der Deutschen Krebshilfe ist bekannt, wirklich in allen Krebszentren, in allen Sozialabteilungen der Zentren, auch in den Gesundheitsämtern, in den sogenannten Krebsberatungsstellen. Er ist wirklich bekannt, Krebspatienten, die wirklich in finanzielle Not geraten, aber leider können wir auch nur wirklich da helfen, wo wirklich die Not am allergrößten ist. Und 5 Millionen Euro hört sich zunächst einmal schon als große Summe an, ist aber in der Regel gar nicht mal so viel. Das sind einmalige Zuwendungen. Zum Beispiel, die wir
Können
gewähren.
Können Sie vielleicht kurz ein praktisches Beispiel
ja, wenn
geben?
Zum Beispiel
wie gerät
Familien,
man denn also aufgrund einer Krebserkrankung vielleicht auch mal in finanzielle Not?
Ja, zum Beispiel, wenn man kann ja auch beruflich möglicherweise außer Gefecht gesetzt sein für eine ganze Zeit lang oder vielleicht sogar für immer. Und dann brechen natürlich Mittel in der Familie oder bei jedem Einzelnen natürlich auch weg. Und dann ist plötzlich auch eine finanzielle Notsituation da. Krebspatienten werden auch heute häufig mit Kosten konfrontiert, Fahrtkosten zu Therapien und so weiter, Reha-Maßnahmen, wo auch Zuzahlungen unter Umständen für bestimmte Dinge auch notwendig sind. Und dafür ist dann dieser Härtefonds oder diese einmalige Zuwendung gedacht. Aber es ist natürlich tatsächlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber er ist ganz hilfreich für viele Betroffene in einer solchen Situation.
Sie haben ein Infonetz Krebs, da kann ich anrufen und mich beraten lassen. Wer berät mich denn da bei der Deutschen Krebshilfe?
Ja,
muss man allerdings zahlen für, ne? Ist nicht kostenlos.
Nein, der ist kostenlos. Und
kostenlos.
Auch die Anrufe sind kostenlos. Nein, dafür muss man nicht zahlen. Das würden wir auch nicht tun. Das ist ja genau auch, dafür werden wir auch erhalten wir ja auch Spenden aus der Bevölkerung, damit wir solche Aktivitäten entfalten können. Das Infonetz, wie es heute sich nennt, früher Information und Beratungsdienst, ist auch noch von unserer Gründerin Mildred Scheel auf den Weg gebracht worden. Sie hat damals selber sogar noch am Telefon gesessen und hat mitgeholfen. Da sitzen professionelle Helferinnen, Sozialarbeiter, Pflegekräfte, auch Ärztinnen und Ärzte, die Patienten beraten. Zum Beispiel, wo ist die Klinik, wo ich mich hinwende? Wo kann ich möglicherweise auch eine zweite Meinung holen zu der Diagnose, die ich bekommen habe und zu dem Therapievorschlag? Mhm. Das ist eine ganz, ganz wichtige
Annette Stufen, das finde ich total interessant. Da sprechen wir gleich nochmal weiter drüber. Wie kommen Sie denn dazu, zum Beispiel, welche Klinik Sie empfehlen und so weiter bei der Deutschen Krebshilfe?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir sprachen über die Information von Betroffenen, erstmal von Krebskranken, aber vielleicht auch von Menschen, die Informationen brauchen. Generell, da haben Sie das Infonetz und da hatte ich ja fälschlicherweise gedacht, da muss man was für zahlen, bekommt dann aber sozusagen, also das ist dann eine Spende, aber so ist es gar nicht. Also alles, was Sie anbieten, ist im Grunde entgeltfrei.
Ja, ja. Definitiv. Das auch das Infonetz, auch die Anrufe, die uns erreichen, sind kostenfrei. Mhm. Also das ist schon auch eine Grundsatzphilosophie auch der Deutschen Krebshilfe, dass wir dafür erhalten wir auch, so sehen wir das ja auch, dafür erhalten wir auch die Spenden aus der Bevölkerung.
Die Spenden, die Zuwendungen, ja. Da sprechen wir gleich drüber. Eine Frage noch kurz zum Infonetz. Wenn ich da jetzt anrufe und ich habe eine Krebserkrankung und ich möchte wissen, in welche Klinik gehe ich denn jetzt am besten oder zu welchem Experten, zu welcher Expertin. Wer sitzt denn da am anderen Ende und woher kommt die Empfehlung, die er oder sie mir dann gibt?
Naja, wir haben das Infonetz Krebs arbeitet ja auch auf der Grundlage von einer Datenbank, die wir regelmäßig auch updaten. Wir haben ja Gott sei Dank durch die Entwicklung auch insbesondere in den letzten 15 Jahren haben wir ja in Deutschland ein System entwickelt. Wir haben rund 1500 Krebszentren. Das sind Organkrebszentren, die sich zum Beispiel nur auf eine spezielle Tumorentität fokussieren. Onkologische Zentren, große onkologische Zentren, die sehr interdisziplinär tätig sind in der jeweiligen Region. Und dann gibt es natürlich die von uns initiierten sogenannten onkologischen Spitzenzentren oder auch Comprehensive Cancer Center, die nicht nur die optimale Patientenversorgung vorhalten, sondern auch die Forschung vorantreiben. Und das ist natürlich auch in unserem Infonetz Krebs in der Datenbank berücksichtigt. Und das ist uns auch ganz, ganz, ganz wichtig, dass Patienten in diese Zentren, in die zertifizierten Krebszentren auch kommen und auch dort behandelt werden. Leider passiert das nicht immer und noch nicht immer. Man muss einfach, Sie haben ja eben schon genannt, die Zahl 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr in Deutschland, etwa 200.000 kommen eben nicht, wie aus welchen Gründen auch immer, gesteuert über Hausärzte oder wie auch immer, nicht in die zertifizierten, in die spezialisierten Zentren. Und damit lassen wir natürlich auch Versorgungsqualität zweifellos auf der Strecke. Das ist nicht gut für den Patienten. Und da kann natürlich unser Infonetz Krebs natürlich sehr gut weiterhelfen und die Patienten auch beraten. Und wichtig ist, dass jeder Patient und jede Patientin sich auch vorher gut erkundigt, wo ist das für mich wirklich richtige Zentrum, in dem ich behandelt werden muss.
Da müssen wir vielleicht kurz reingehen. Tumorzentren, das sind ja Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen, die da zur Behandlung der Krebspatienten zusammenarbeiten. Das ist heute noch nicht ganz normal, aber viel normaler, als es noch vor einigen Jahren war, muss man sagen. Das war ja wirklich nicht immer so. Und die Deutsche Krebshilfe hat sich da relativ früh schon engagiert, diese Tumorkrebszentren zu haben. Warum? Also Sie haben die Vorteile ja im Grunde gerade schon benannt, nämlich dieses Interdisziplinäre aus mehreren Blickwinkeln auf eine Krankheit schauen, vielleicht auch Fachkenntnis zusammenschmeißen in Tumorkonferenzen. Wird heute tatsächlich auch in kleineren Krankenhäusern schon so gelebt, in den kleinen Tumorkonferenzen. Sie leben von Spendengeldern. Wie viel kommt denn da so pro Jahr zusammen?
Ja, das ist wirklich, ich bin Ihnen auch dankbar für diese Frage, weil das mir natürlich auch die Gelegenheit gibt, auch von dieser Stelle aus Danke zu sagen der Bevölkerung. Die Mildred Scheel hat die Deutsche Krebshilfe im Grunde genommen als Bürgerinitiative gegen die Krebskrankheiten auf den Weg gebracht, weil sie wusste, sie braucht natürlich finanzielle Mittel, und zwar Mittel, wo sie auch unabhängig agieren kann. Das ist nach wie vor das Prinzip der Deutschen Krebshilfe. Wir sind ausschließlich spendenfinanziert, haben keine öffentlichen Mittel. Und die deutsche Bevölkerung hat uns von Anfang an unglaubliches Vertrauen entgegengebracht für unsere Arbeit. Da hat sicherlich ganz in der Anfangszeit Mildred Scheel massiv zu beigetragen. Aber wir haben, glaube ich, auch mit unserer Arbeit dann in den insgesamt letzten 50 Jahren auch das Vertrauen auch zurückgegeben, also auch bestätigt. Und das ist wirklich, das muss man einfach sagen, das ist fast phänomenal, denn damit konnten wir wirklich Dinge bewegen, die kaum einer in dieser Schnelle und auf den Weg gebracht hat.
Krebstherapie, Krebsforschung, das alles ist teuer, dafür braucht es eine Menge Geld. Die Deutsche Krebshilfe fördert all diese Strukturen und bringt auch eine Menge Geld zusammen, nämlich durch Spenden. Ich habe mal in Ihrem Geschäftsbericht geguckt, 2023, 350.000 Einzelspenden hatten Sie da, knapp 34 Millionen Euro. Aber, das ist jetzt im Vergleich zu 1974, haben Sie ein Gesamtbudget von 160 Millionen Euro knapp, Spenden oder Zuwendungen oder wie auch immer man es nennen möchte, im Jahr 1974, im Jahr der Gründung, da waren es knapp 8 Millionen Mark. Auch das ist schon eine beeindruckende Größe. Aber der Hauptanteil Ihrer Zuwendungen, der kommt aus Nachlässen.
Ja, und das sind wir natürlich auch sehr froh drüber. Und das macht auch deutlich, welches Vertrauen Menschen der Deutschen Krebshilfe entgegenbringen, die ihre ihre gesamten Lebensersparnisse uns also anvertrauen für unsere Arbeit, um in der Krebsbekämpfung weiterzukommen. Das sind wir sehr stolz drauf. Das ist schon ein gewaltiger Vertrauensbeweis. Und diese Erlöse oder die Nachlässe, die wir bekommen, die sind auch von Beginn an stetig steigend gewesen. Damit wird allerdings dann auf der anderen Seite auch wieder deutlich, dass wir wahrgenommen werden mit unserer Arbeit, dass wir Veränderungen wirklich auch schaffen mit den uns anvertrauten Mitteln. Ich glaube, das ist auch ein richtiger Kreislauf inzwischen und da sind wir sehr froh drüber.
Das klingt ja auch immer alles sehr einfach. Also auch Ihre Organisation ist dadurch natürlich sehr viel größer geworden. Also es klingt immer alles einfach. Leute spenden Geld und es wird dann im besten Fall in die richtigen Kanäle geleitet. Jetzt guckt man mal so in Ihr Organigramm rein, da sieht man schon Ihre Presseabteilung, die hat stolze 10 Mitarbeitende. Da frage ich mich jetzt natürlich, von einem Euro, den ich spende, wie viel landet denn dann wirklich bei den Krebskranken in der Forschung und so weiter?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben Verwaltungskosten von, das ist natürlich immer ein kleines bisschen unterschiedlich und orientiert sich auch an den Einnahmen, an den Spendeneinnahmen des jeden Jahres, aber so im Durchschnitt der, wenn ich mal so auf die letzten 3 bis 5 Jahre schaue, haben wir Verwaltungskosten von 6 bis 8%. Und das kann sich wirklich sehen lassen. So eine Organisation braucht natürlich auch, wir haben ja auch eine Verantwortung mit den uns anvertrauten Mitteln. Diese sollen ja auch vernünftig den entsprechenden Projekten auch zukommen. Das muss alles bearbeitet werden und dafür sorgen unsere Mitarbeitende in unserer Geschäftsstelle. Aber dieser Anteil, der ist nach unserem Dafürhalten absolut gerechtfertigt und auch notwendig, um diesen, ja, diese inzwischen auch große Organisation auch steuern zu können.
Also ich kann mit über 90 Cent auf jeden Fall rechnen,
definitiv,
die dann in die Kanäle kommen.
Ja.
Das Thema, wenn es um Geld geht und vor allem um so viel Geld, ist das Thema Unabhängigkeit ganz wichtig. Sie sagen, dass sie unabhängig sind. Das bedeutet also keine öffentliche Förderung und vor allem zum Beispiel kein Geld zum Beispiel von der Pharmaindustrie. Wie unabhängig ist man denn wirklich? Also wenn man sich die Krebsforschung anschaut, vor allem im Bereich medikamentöse Tumortherapie, da steckt natürlich eine ganze Menge Geld der Pharmakonzerne drin.
Ja, aber das sind nicht die Felder, die Krebshilfe angeht. Also Medikamentenentwicklung, das tun wir auch jetzt mit einem ganz gesonderten Programm. Aber da sind wir noch sehr, sehr früh im Grunde genommen noch in den Grundlagen und nicht in der kommerziellen Entwicklung. Was Sie gesagt haben, ja, ausschließlich Spendengelder, keine öffentlichen Mittel, das ist schon mal ganz wichtig. Aber was wir von Anfang an auch konsequent durchgehalten haben, das ist, dass wir tatsächlich keine Mittel von der Pharmaindustrie annehmen. Und weil wir erstens als gemeinnützige Organisation und als Patientenorganisation da auch einfach frei sein wollen und frei agieren können. Natürlich könnten wir ohne weiteres unsere Spendeneinnahme oder unsere Einnahmen erhöhen, aber dann sind wir sofort auch irgendwo gebunden und das wollen wir nicht.
Mhm. Sie arbeiten ja auch viel mit prominenten Botschafterinnen und Botschaftern zusammen. Zum Beispiel haben Sie Anne-Sophie Mutter, die Stargeigerin, das ist Ihre aktuelle Präsidentin. Da gab es andere große Namen, zum Beispiel Fritz Pleitgen, den ehemaligen WDR-Intendanten AD. Vorsitzenden, der auch bei Ihnen Botschafter und Präsident war. Wenn die jetzt, Anne-Sophie Mutter macht zum Beispiel ja jetzt zum 50-Jährigen so ein Benefizkonzert in Berlin. Da spielt sie, tritt sie auf. Das interessiert natürlich viele Menschen. Wie wichtig ist denn das für ihr Portfolio finanziell, solche Benefizkonzerte? Oder ist es wirklich die Summe aus allen Komponenten?
Herr Attassi, das ist in der Tat die Summe aus allen. Ich glaube, wir haben einen guten Weg für die Krebshilfe auch gefunden. Die Prominenten, die uns natürlich auch helfen. Es gibt jetzt gerade anlässlich unseres Jubiläums sind wir natürlich auch mit Großflächenplakaten auch in Städten vertreten, wo wir unsere Botschaften auch zur Krebsbekämpfung weiter vermitteln wollen mit prominenten Gesichtern. Die sind für die deutsche Krebshilfe natürlich an der Stelle auch wichtig, aber es müssen auch Persönlichkeiten sein, die wir wiederum auch gut vertreten können. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel jemanden, der prominent ist und der ein starker Raucher ist, das können wir keinem vermitteln. Aber solche Persönlichkeiten, die auch wieder deutlich machen, wie vertrauensvoll und seriös die Krebshilfe auch umgeht, das ist für unsere Arbeit schon ganz, ganz wichtig. Das
sind ja auch oft persönliche Beweggründe, die dahinter stecken. Ja. Bei Anne-Sophie Mutter zum Beispiel ist es der Ex-Mann oder ehemaliger Mann, der krebserkrankt war. SWR1 Leute mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekofen, gegründet vor 50 Jahren von Dr. Mildred Scheel. Sprechen wir jetzt endlich mal über diese Frau, ja, Ehefrau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel von der FDP. Und Sie, Herr Nettekofen, Sie haben sie noch persönlich gekannt, weil Sie eben auch schon selber so lange dabei sind. So, sich kreativ engagieren als First Lady, oder karitativ, muss man ja sagen, das machte man damals und macht man auch heute noch. Warum war es bei Mildred Scheel dieses Riesenthema Krebs?
Ja, erstens war Mildred Scheel natürlich selber Ärztin, sie war Röntgenärztin und hatte natürlich schon die verheerende Situation in der damals auch schon wahrgenommen. Die Versorgungssituation für krebskranke Menschen, die war einfach nicht gut, die Strukturen waren nicht gut, die Heilungsmöglichkeiten waren schlecht und das hat sie natürlich an der Stelle gepackt. Mhm. Und warum? Und es war auch gut so, dass sie das aufgegriffen hat, denn das Thema Krebs betrifft uns alle, hat auch damals schon uns alle betroffen. Und es war natürlich damals auch noch ein absolutes Tabuthema. Und das war für diese Tumor, für diese Entität, für dieses Krankheitsbild das Beste, was jemals, sage ich mal, passieren konnte, dass Mildred Scheel dieses Thema aufgegriffen hat.
Sie sprechen es an, Tabuthema. Das können wir uns ja heute aus der heutigen Sicht nur noch sehr, sehr schwer vorstellen. Aber Sie haben es ja noch erlebt. Wie war denn die Ausgangssituation damals in Sachen Krebs in Deutschland in den 70er Jahren?
Ja, über Krebs wurde nicht gesprochen. Es gab keine organisierte Krebsmedizin. Es gab keine Zentren. Wenn ich mal auch nochmal, was wir dann auch später dann im Laufe der Zeit dann auch weiterentwickelt haben, Fachbereiche wie die Psychoonkologie, ja, also dass Patienten auch während der Behandlung auch psychoonkologisch und seelisch auch vernünftig betreut werden. Palliativmedizin war ein Fremdwort damals für die Medizin. Mhm. Das sind alles Dinge, die gab es nicht. Das war eine Situation, die kann man sich heute nicht vorstellen. Ich kann mich noch daran erinnern, auf Kinderkrebsstationen zu sein, auch ein wichtiges Thema für die Krebshilfe immer gewesen, die Kinderonkologie nach vorne zu bringen. Mit Betten, wo 6, 8 Kinder, schwerstkranke Kinder in einem Zimmer lagen. Also man kann sich diese Situation, die sie damals gab, überhaupt nicht mehr vorstellen. Und das hat Mildred Scheel wirklich motiviert und sie hat alles genutzt in ihrer Rolle damals als Gattin des Bundespräsidenten, das zu ändern und das ist ihr einfach fantastisch gelungen.
Herr Kaiser aus Karlsruhe hat uns folgendes Zitat von Mildred Scheel zukommen lassen. Es sind nicht, ich habe es mir verifizieren lassen von Ihnen, dass es eins von ihr ist. Es sind nicht die großen Worte, die in der Gemeinschaft Grundsätzliches bewegen, es sind die vielen kleinen Taten der Einzelnen. Und das trifft ja im Grunde auch auf die Deutsche Krebshilfe zu, denn das sind die vielen Zuwendungen, haben wir ja vorhin gesagt, die Summe der Einzelleistungen. Mildred Scheel ist selbst an Krebs verstorben und auch sie hat damals ihre Krebserkrankung nicht öffentlich gemacht. Ja. Ist das auch ein gutes Beispiel dafür, wie man damals da agiert hat?
Eigentlich ist das natürlich überhaupt kein gutes Beispiel, weil über Krebs muss und sollte gesprochen werden. Das ist ganz wichtig. Das ist auch unser Credo und nur ein auch aufgeklärter Patient, der über alles redet und das auch öffentlich macht, der wird auch an seiner Behandlung oder an dem Erfolg seiner Behandlung mitwirken können und da auch mit zu beitragen können. Mildred Scheel hatte damals tatsächlich Angst gehabt. Sie hatte Angst um ihre Organisation, um die Krebshilfe, dass wenn die Menschen in unserem Land sagen, die selbst wenn die Gründerin der deutschen oder Präsidentin der deutschen Krebshilfe an dieser Krankheit verstirbt, dann hilft ja alles nichts mehr. Das war so ihre, was uns so vermittelt wurde.
Halten Sie das im Nachhinein für eine Fehleinschätzung?
Für eine Fehleinschätzung halte ich das auf jeden Fall, weil genau das Gegenteil passiert ist. Denn mit ihrem Tod, natürlich hatten wir alle in der Krebshilfe auch Sorgen. Wie ist die Organisation wirklich verankert in der Bevölkerung mit dem Thema, in der Bevölkerung auch, was unsere Spender betrifft, die uns weiterhin natürlich unterstützen sollten. Das Gegenteil ist passiert. In dem Jahr, als Mildred Scheel starb, sind die Spendeneinnahmen nochmal ganz erheblich nach oben gegangen. Und natürlich hatten wir alle Sorge, aber jetzt im Nachhinein betrachtet und schon wenige Jahre danach war uns klar, die Organisation ist so stark in der Bevölkerung verankert mit dem Thema, was ganz wichtig war und war keine Fehleinschätzung.
Nein. Hat sich ja auch viel getan seitdem. Inzwischen wird viel über die Krebserkrankung gesprochen. Ja. Auch Prominente tun das. König Charles zum Beispiel oder die Prinzessin Kate. Hodenkrebs bei Fußballern in der Bundesliga. Ja. Lance Armstrong und. Da gibt es viele Beispiele. Wir haben gerade über die Gründerin gesprochen, über Mildred Scheel. Die war ja Radiologin, also Röntgenärztin. Und die würde heute wahrscheinlich nicht schlecht staunen, was sich da alles getan hat. Also das Uniklinikum Freiburg zum Beispiel, um mal hier im Bundesland zu bleiben, das hat diese Woche ganz aktuell den zweiten von zwei der modernsten Linearbeschleuniger weltweit in Betrieb genommen. Heißt, extrem schnelle 3D-Bilder möglich, dann eine noch präzisere Strahlentherapie. Da sind wir jetzt auf dem Bereich der Strahlentherapie. Wenn Sie jetzt mal gucken auf diese ganze Zeit, wo Sie also Forschung auch gefördert haben, das ist ja ein ganz zentrales Thema auch bei der Deutschen Krebshilfe. Was war da für Sie vielleicht so ein Meilenstein?
Da gibt es ganz viele Meilensteine. Also erstmal Forschung generell. Das war von Anfang an einer Forschung, die Krebsforschung hatte für die Krebshilfe mit den höchsten Stellenwert. Das war auch ein ganz wichtiges Anliegen von Mildred Scheel, weil sie gesagt hat, ich möchte auch, dass wir die Heilungschancen verbessern. Und das geht nur über die Forschung. Wir kommen in der Krebsmedizin wirklich nur weiter, wenn wir auch in die Forschung investieren. Und das ist auch heute nach wie vor so. Und wenn ich mal zurückschaue, wir haben auch viele klinische Studien, das ist ja klinische Forschung, gefördert, zum Beispiel zum Hodgkin-Lymphom, zum Lymphknotenkrebs, Lymphdrüsenkrebs. Ja. Da sind die Heilungschancen heute bei 90%. Bei der Strahlentherapie beim Rektumkarzinom, also die Heilungschancen sind durch solche Studien unglaublich verbessert worden. In der Kinderonkologie, da starb vor 30 Jahren, 35 Jahren fast jedes Kind. Wir heilen heute fast 90% der Kinder, 85% der Kinder. Das sind unglaubliche Erfolge, die sind ausschließlich mit Mitteln der Deutschen Krebshilfe auch erzielt worden. Also die Forschung hat für uns einen ganz hohen Stellenwert und wenn wir heute sagen, wir können 50% der Patienten heilen, dann wissen wir alle, dass wir noch vor großen Herausforderungen stehen und die Forschung wird auch in Zukunft für die Krebshilfe ganz wichtig sein. Ja. Was für uns aber immer im Fokus stand, die Innovation, also wirklich, dass wir damit neue Erkenntnisse generieren und vor allen Dingen zu schauen, da schauen wir jedes Forschungsprojekt, was wir fördern, uns genau an. Es muss relativ rasch erkennbar sein, dass es dem Patienten zugutekommt.
Wollte ich gerade sagen, also 160 Millionen Euro Gesamtbudget, das ist eine hohe Verantwortung. Der größte Posten geht rein in die Forschung. Und wie stellen Sie denn sicher, welches Projekt Sie jetzt fördern und welches nicht? Also wie machen Sie das? Da sitzen ja nicht Sie alleine und entscheiden jetzt, da stecke ich jetzt mal 20 Millionen rein und da nur eine.
Um Gottes Willen, das tun wir natürlich nicht. Nein, die Krebshilfe hat von Anfang an eine Struktur gehabt. Jetzt seit 15 Jahren haben wir sogenannte Fachausschüsse, die für bestimmte Themen der Onkologie, der Krebsbekämpfung auch zuständig sind, beispielsweise für die Forschung, beispielsweise für die wissenschaftliche Nachwuchsförderung, für die Versorgung, oder auch für die Prävention. Also das sind Ausschüsse, die sich ganz gezielt mit diesen Themen befassen und die sind zusammengesetzt aus den namhaftesten Medizinern, Wissenschaftlern und sonstigen Experten der Onkologie in Deutschland. Und jedes Projekt, was wir vorgeschlagen bekommen, aus den Universitäten, aus den Forschungseinrichtungen, aus der Wissenschaft, das wird auch extern zunächst mal geprüft von immer zwei oder drei Expertengutachtern und dann wird es im Gesamtgremium besprochen und so kommen wir zu Entscheidungen, die dann natürlich der oder zu Vorschlägen für Förderprojekte, Initiativen, die über die dann letztendlich, aber auf der Grundlage dieser Voten der Vorstand entscheidet.
SWR 1, Leute mit Gerd Nettekofen, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, die jetzt in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert und wir haben gerade über die Krebsforschung gesprochen, ein ganz wichtiges Feld in Ihrer Arbeit. Gab es denn auch ein Projekt, von dem Sie im Nachhinein besonders enttäuscht waren, Herr Nettekofen, wo Sie gesagt haben, das Stiftungsgeld da reinzustecken, das hätten wir uns auch sparen können?
Ja, also man muss in der Forschung ja, das sind ja auch Projekte, die nicht zu dem Ergebnis führen, was man sich ursprünglich mal vorgestellt hat. Auch das sind natürlich wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse für die Zukunft. Nicht jedes Forschungsprojekt verläuft also insofern erfolgreich, dass es das Ergebnis bringt, was man sich davon erhofft hat. Mhm. Das ist in der Forschungsförderung so. Aber es gibt natürlich durchaus auch Projekte, wo wir auch schon uns etwas mehr von versprochen haben. Ich erinnere mich an eine Studie zum Prostatakarzinom, die wir gemeinsam auch mit den Krankenkassen vor einigen Jahren auf den Weg gebracht haben, die aus unserer Sicht nach wie vor, wo die Fragestellung heute nach wie vor unbeantwortet ist und von der wir uns damals schon sehr viel versprochen haben, aus welchen Gründen auch immer, da spielen viele Faktoren eine Rolle, mussten wir diese Studie leider abbrechen. Und da waren wir natürlich nicht glücklich drüber, weil man darin in ein solches Projekt natürlich auch Mittel mindestens so lange investiert, bevor feststeht, das wird nicht erfolgreich werden oder wird auch nicht gut durchgeführt werden können. Und sowas muss man dann auch mal in Kauf nehmen, aber das sind wirklich einzelne Beispiele in einer sehr langen Zeit. Wir haben, glaube ich, bei der Auswahl unserer Projekte durch unsere Fachausschüsse, die der Vorstand dann genehmigt hat, eigentlich meistens richtig gelegen.
Da reden Sie jetzt von der Prefer-Studie, das weiß ich zufällig. An der Stelle, das ärgert einen dann natürlich besonders, weil es ja Spendengelder sind oder Zuwendungen, die da drin stecken. Was ist denn aus Ihrer Sicht ganz zentral wichtig, damit neueste Forschungsergebnisse und Therapieoptionen auch wirklich schnell bei den Erkrankten ankommen? Worauf kommt es da an, auch bei Ihrer Arbeit?
Ja, das ist, wo wir natürlich, erstens schauen wir uns jedes Projekt genau an, hat das wirklich eine Relevanz auf die Patientenversorgung? Wenn ich mal so im Moment auch mal so in die Forschungsstrukturen reinschaue, die Comprehensive Cancer Center, die wir auf den Weg gebracht haben, die haben natürlich die Aufgabe, wirklich Innovationen zu generieren.
Also diese Kompetenzzentren.
Diese Kompetenzzentren, die onkologischen Spitzenzentren, die haben die Aufgabe, neben der guten, optimalen Patientenversorgung auch Forschung und Innovation zu generieren. Und hier haben wir sicherlich auch noch, und wir wollen natürlich, dass diese Erkenntnisse nicht nur in diesen Zentren bleiben, sondern auch den vielen, vielen Krebszentren, wo auch viele onkologische Patienten versorgt werden, davon sehr rasch profitieren. Und diese Vernetzung und dieses Zusammenspiel, das läuft heute noch nicht so gut und das wird ganz sicher auch ein zentrales Thema für die Krebshilfe sein, in den nächsten Jahren hier was zu ändern.
Mhm. Besonders wichtig und in aller Munde ist ja auch gerade das Wort Prävention, also Krebsfrüherkennung, Vorsorge. Nicht erst therapieren, wenn er schon da ist, sondern vermeiden, dass er überhaupt kommt. Da gibt es jetzt in Heidelberg zum Beispiel ein Leuchtturmprojekt in Kooperation mit dem DKFZ, mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Da wird ein nationales Krebspräventionszentrum gebaut. Auch da haben Sie Geld reingesteckt. Was versprechen Sie sich von sowas?
Ja, dass wir vor allen Dingen, also zunächst mal, was die Prävention betrifft, das ist für die Krebshilfe ein ganz, ganz zentrales Thema für die Zukunft, weil wir wissen heute, Wenn wir es ja schon mehrfach jetzt in diesem Gespräch auch die Zahl 500.000 Neuerkrankungen pro Jahr gefallen. Wenn man sich diese Zahl mal anschaut und weiß, und das wissen wir heute, 40% der Neuerkrankungen wären vermeidbar, würden wir uns alle gesundheitsbewusster verhalten. Also nicht rauchen, wenig Alkohol, UV-Schutz beachten, Bewegung. Es gibt viele Themen, die oder es gibt viele Risikofaktoren, die wirklich dazu beitragen, Krebs zu bekommen. Das wissen wir heute und das müssen wir, dieses Potenzial müssen wir einfach nutzen. Da wird die Krebshilfe ein ganz großes Augenmerk, auch natürlich auch mit wichtigen Partnern in Zukunft drauflegen, wie beispielsweise dem Deutschen Krebsforschungszentrum. Hier in Heidelberg haben wir sehr viel vor, natürlich insbesondere auch die Forschung auf diesem Gebiet der Prävention, die weltweit im Übrigen unterrepräsentiert ist, weiter nach vorne zu bringen. Aber die Prävention ist für die Krebshilfe ein ganz wichtiges Feld für die Zukunft. Wir müssen Krebskrankheiten da, wo es möglich ist, vermeiden und nicht nur immer den kurativen Blick haben, also Krankheiten, Krebskrankheiten auch zu behandeln. Nicht nur.
Wir sprechen noch eine Runde über die Deutsche Krebshilfe anlässlich des 50. Geburtstags. Wir hatten gerade über das Thema Prävention gesprochen, also Krebsvorsorge, Früherkennung. Und da gibt es ja auch Kritik, Herr Nettekofen, daran, in manchen Fällen, dass diese Früherkennungsgeschichten auch zu Überdiagnosen führen, dann auch zu Übertherapien. Und das wiederum kostet eine Menge Geld. Wie machen Sie das denn als Deutsche Krebshilfe? Also da gibt es ja Beispiele, zum Beispiel die Mammographie beim Brustkrebs-Screening oder auch der PSA-Wert beim Prostatakrebs sind solche Beispiele. Wo stecken Sie als Deutsche Krebshilfe denn aktuell Hoffnungen und Geld rein im Bereich Prävention?
Also wir müssen natürlich dann klein wenig unterscheiden zwischen Primärprävention, also wenn ich eben davon gesprochen habe, Risikofaktoren ausschließen, das kann jeder Einzelne für sich tun, nicht rauchen, wenig Alkohol, Bewegung, UV-Schutz und so weiter, das hatte ich eben schon gesagt. Und dann gibt es die sogenannte sekundäre Prävention, da gehört dann tatsächlich die Krebsfrüherkennung dazu. Das ist im Grunde genommen, sind ja medizinische Maßnahmen, Früherkennungsuntersuchungen wie Mammographie oder Koloskopie zur Früherkennung von Darmkrebs und so weiter. Man muss zunächst mal grundsätzlich sagen, ein früh erkannter Tumor, und das ist ja das, was die Früherkennung auch bezwecken soll, ein früh erkannter Tumor ist erstmal grundsätzlich immer therapeutisch besser angehbar und vielleicht auch in der Regel heilbar, wenn er früh erkannt wird. Mhm. Das betrifft nicht alle Tumorentitäten, aber das ist die Situation. Das muss man einfach erstmal wissen. Und dann gibt es natürlich tatsächlich, was Sie gerade gesagt haben, Maßnahmen, die auch zu einer Überversorgung führen könnten, dass zum Beispiel Patientinnen oder Patienten auch zu einer Operation motiviert werden, bei welcher Erkrankung jetzt auch immer, die unter Umständen möglicherweise gar nicht notwendig wäre. Deswegen sagen wir, die Früherkennung muss man natürlich schon auch im Blick haben. Das sagen wir aber schon seit vielen, vielen Jahren, man soll sich jeder Einzelne über die jeweiligen Früherkennungsuntersuchungen schon gut informieren, auch das Risiko abwägen für sich selber, aber dann auch entscheiden, was ist für mich die richtige Situation? Da muss jeder Einzelne, das ist ja noch kein Patient, für sich entscheiden.
Entschuldigung, da höre ich jetzt raus. Sie haben im Wesentlichen eigentlich nicht so sehr die Forschung im Blick, sondern eigentlich mehr die Information der potenziellen Patienten, also der Menschen mit Informationskampagnen.
Ja, wobei natürlich Forschung immer auch zur Krebsfrüherkennung natürlich notwendig ist. Auch da haben wir jetzt gerade zu Beginn dieses Jahres ein neues Forschungsschwerpunktprogramm auf den Weg gebracht, weil wir natürlich auch wissen wollen, wie verändert sich zum Beispiel auch aufgrund von Daten, zum Beispiel beim Mammographie-Screening oder auch beim kolorektalen Karzinom, wie verändert sich zum Beispiel auch dann, ab wann oder in welchem Zeitfenster eine Mammographie empfohlen werden soll. Mhm. Und dann wird das natürlich auch heute angepasst bei den Früherkennungs- und bei den Programmen, ja, die Krankenkassen dann auch finanzieren. Also Forschung ist natürlich auch sowohl für die Primärprävention als auch für die Sekundärprävention, also für die Krebsfrüherkennung notwendig. Aber Früherkennung, jeder soll sich gut informieren. Das ist uns ganz, ganz wichtig als Krebshilfe. Aber immer im Blick haben, ein früh erkannter Tumor ist immer besser therapeutisch angehbar als ein zu spät erkannter Krebs.
Wenn Sie kolorektales Karzinom sagen, dann meinen Sie damit Darmkrebs. Am anderen Ende der Prävention, da ist die Palliativmedizin, da haben Sie auch viel gemacht und Stichwort helfen, forschen, informieren, das ist ja Ihr Motto. Da sind wir bei informieren, diese kleinen blauen Infobroschüren, die man viel findet in Kliniken, in Arztpraxen und so weiter, die stammen auch seit über 40 Jahren von Ihnen. Jetzt gibt es eine Sonderbriefmarke, die hat das Bundesministerium der Finanzen anlässlich Ihres 50. Geburtstags herausgegeben. Darauf hat uns auch Tanja Schrock aus Ostfildern nochmal hingewiesen. Vielen Dank dafür. Darauf zu sehen ist die Mildred Scheel, Dr. Mildred Scheel, ihre Gründerin. Ja, Finanzministerium, also wenn die das herausgeben, ne, da nehme ich mal an, da steckt ein bisschen Dankbarkeit auch drin. Die Innovationen im Grunde ja von Ihnen kamen als private Organisation. Aber warum muss es so eine Organisation überhaupt geben? Warum können solche Innovationen nicht aus unserem Gesundheitssystem heraus erreicht werden? Warum braucht es dafür im Grunde privates Engagement?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Aber wenn Sie einfach mal auch in unsere Gründungszeit mal schauen, wenn die Deutsche Krebshilfe oder mit Mildred Scheel als ihrer Gründerin das Thema Krebs nicht wirklich aus der Tabuzone raus, die Forschung vorangebracht, die Medizin, die Onkologie auch angefangen hätte zu organisieren. Wenn das alles nicht passiert wäre, dann würden wir in unserem Land, das behaupte ich jetzt mal, weit hinterherhinken. Und es gibt nur als wenige Beispiele, wenn wir was anschieben, das ist natürlich unsere Grundphilosophie erstmal. Wir können ja als private Organisation und die sich ausschließlich aus Spendengeldern trägt, in der Regel nichts dauerhaft machen. Das tun wir in einzelnen Feldern. Krebs-Selbsthilfe ist uns wichtig. Die Krebszentren, die wir auf den Weg gebracht haben vor 15 Jahren auch. Ich glaube, da gehen wir auch nicht mehr so ohne weiteres raus, weil wir damit wirklich auch schon auch ein bisschen in der Hand haben, wie die Onkologie in Deutschland organisiert wird. Und es gibt Felder, wo wir viel zu lange darauf gewartet haben, dass sie in die Regelfinanzierung überführt werden. Die von uns langjährig mit viel Geld angeschobenen Krebsberatungsstellen. Da sind wir inzwischen zu einer psychosozialen Krebsberatungsstelle, die wichtig sind im ambulanten Bereich, sind wir in der Regelfinanzierung. Die Palliativmedizin, die wir auf den Weg gebracht haben, war in der Anfangszeit überhaupt nicht regelfinanziert. Mhm. Da haben wir für gesorgt. Aber es dauert oft alles viel zu lange. Und deswegen ist eine Organisation wie die Krebshilfe an der Stelle schon wichtig, weil sie auch politisch Einfluss nehmen kann.
Das wird sie auch weiterhin sein. Eine halbe Dekade ist jetzt vorbei. Experten sagen voraus, dass sich die Zahl an Neuerkrankungen weiter steigern wird. Das heißt, auch Ihr Weg bei der Deutschen Krebshilfe ist nicht zu Ende, Herr Nettekofen. Unsere Zeit ist aus. Vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Attassi. Es hat mir Freude gemacht, mit Ihnen zu sprechen.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.